verheiratet mit Silvia, hat das Missionsseminar in Liebenzell besucht, damals noch in den 80er Jahren, und ist aktiv von Anfang an als Missionar, Evangelist, Gemeindebauer, Gemeinden mit aufgebaut bei Karlsruhe und bei Mannheim, jetzt in Hünfeld bei Fulda, die Freie Christliche Gemeinde Hünfeld, dort auch aktiv tätig und ist auch Leiter und Herausgeber der Zeitschrift der Konferenz für Gemeindegründung. Viele Bücher geschrieben, hat auch einen Verlag, Christlicher Mediendienst. Im Nebenraum ist ein ganzer Büchertisch aufgebaut. Aber das wird er uns auch selber noch erklären. Das wünsche ich dir viel Kraft und Segen und uns offene Herzen.
Dankeschön, lieber Lothar, für die freundliche Begrüßung. Ja, ich freue mich, dass ich zum ersten Mal hier bei euch in Pforzheim sein darf. Ich muss erstmal genau die Reihen durchschauen, wen ich sonst hier noch kenne, außer der Familie Gassmann und den Eberts. Ich sehe viele junge Leute. Ich sehe, dass sogar Männer gekommen sind zu einem Eheseminar. Das ist etwas ganz Besonderes, weil manchmal sagen die Männer zu ihren Frauen: Frau, da gehst du mal hin, ja, da geht's um die Ehe. Aber hier sind mutige Männer, die sind sogar selbst gekommen zu den Ehevorträgen. Schön. Ja, ich wollte noch etwas ergänzen zu dem, was Lothar schon gesagt hat. So soll nicht unbedingt die heutige moderne Familie aussehen, ja. Das wollte ich damit nicht sagen. Das ist auch nicht meine Familie. Das ist meine Frau, mit der ich inzwischen 30 Jahre verheiratet sein darf. Das größte irdische Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Das ewige Leben ist mehr. Aber das größte irdische Geschenk, das Gott mir gemacht hat, ist meine Frau. Und das sind unsere beiden Kinder. Benjamin 27 Jahre alt, Amelie 24 Jahre alt. Und die wollen beide in diesem Jahr heiraten. Sowas kann passieren, gell? Und das Allerschönste ist, wir kriegen einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. Also, nein, unsere Gemeinde ist so ähnlich aufgebaut wie eure, auch gemischt, russlanddeutsche Geschwister und hiesige, wie ihr uns nennt. Und wir kennen ihn schon lange, er ist mit uns aufgewachsen. Das Thema von heute Abend lautet Bausteine einer glücklichen Ehe. Und Lothar hat eben schon aus dem Epheserbrief Kapitel 5 gelesen. Und da möchte ich sozusagen gerade Fortsetzung machen. Epheser 5, die Verse 21 bis 33 lesen. Ich mache euch Mut, die Bibel mitzubringen zu den Vorträgen. Wisst ihr warum? Wenn der Vortrag langweilig ist, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Okay? Also ruhig die Bibel mitbringen. Aber das ist nicht der wahre Grund, sondern ich glaube, unsere Bibeln sollten aussehen so bunt wie die Insel Mainau zur Zeit der Tulpenblüte. Und ich hoffe, ihr wisst, wie die aussieht. Und wie die Landkarte des Christophorus Kolumbus, alle Entdeckungen eingetragen. Ihr seid doch eine Bibelgemeinde, oder? Ihr heißt jedenfalls so. Darum bringt die Bibel mit zu euren Versammlungen und auch zu den Ehevorträgen, weil dann könnt ihr auch prüfen, ob es sich so verhält, wie ich es euch auslege. Das müsst ihr, das ist eure Verantwortung. Bei allen Predigern, die hier kommen, ganz besonders denen von außen. Ich lese Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Natürlich kennt ihr das alle. Manche haben darüber schon gepredigt hier von den Brüdern. Manche hatten es vielleicht als Trautext bei ihrer eigenen Hochzeit. Wollen wir es noch einmal neu hören? Paulus schreibt: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt letztlich sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen, jetzt zitiert Paulus von den ersten Seiten der Bibel, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dann zieht er einen Strich unter das Gesagte und fasst mit folgenden Worten zusammen. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Soweit dieser Abschnitt aus dem Wort Gottes. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat einmal einen sehr interessanten Vergleich gebraucht. Er sagte, die Ehe, er meint die heutige moderne Ehe, gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein. Und die drinnen sind, wollen hinaus. Manchmal jedenfalls wollen die, die drinnen sind, hinaus. Hier sind viele junge Leute und natürlich sind noch nicht alle verheiratet. Und die würden auch gerne alle heiraten. Am besten bis zum Mai noch, ja, im Mai 2016. Und dann sind hier auch einige, die sind schon eine Weile verheiratet. Und da ist vielleicht auch schon mal der Gedanke aufgekommen, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Gibt es hier einen Notausgang, einen Hinterausgang? Oh nein, gibt es nicht. Eine Ehe soll ein Leben lang halten nach Gottes Willen. Und damit das so sein kann, muss man vorher schon lange beten, dass Gott einem den richtigen Ehepartner zeigt. Die Mädchen fangen so ungefähr mit 8 Jahren an, für den zukünftigen Ehepartner zu beten. Da spielen die Jungs noch mit Lego und anderen Sachen, ja. Und irgendwann, so mit 18, 19, klickt's dann auch mal bei den Jungs und bei manchen auch schon ein bisschen früher. Aber spätestens dann, wenn man merkt, da ist jemand, den man sehr mag und zu dem man sich hingezogen fühlt, dann sollte man aber allerspätestens anfangen zu beten um Gottes gute Führung in dieser Frage. Denn schon weltliche Dichter haben gesagt, drum prüfe, was sich ewig bindet. Nicht, ob sich noch was Besseres findet, sondern ob das wirklich der Wille Gottes ist. Ich nenne jetzt die Bausteine nacheinander. Wir gehen am Text entlang und nehmen die Verben heraus, die Tätigkeitsworte. Das sind die Bausteine. Damit kann man eine Ehe aufbauen. Und es beginnt mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Schaut, der Apostel zitiert hier Gottes Grundordnung für die Ehe überhaupt in der Bibel. 1. Mose 2, Vers 24. Und da steht, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Jetzt sagt ihr, wieso denn nur der Mann? Die Frau muss doch auch Vater und Mutter verlassen. Ja, natürlich. Aber Paulus macht hier in diesem Abschnitt immer wieder eine Korrelation, also er stellt eine Beziehung her zwischen Christus und der Gemeinde. Christus hat den Vater im Himmel verlassen und sich eine Braut herausgerufen unter den Nationen. Und viele von uns gehören dazu. Durch Gottes große Güte. Und so wird es hier von dem Mann gesagt, aber natürlich muss auch die Frau Vater und Mutter verlassen. Der erste Baustein heißt also tatsächlich verlassen. Eine Ehe beginnt mit dem Verlassen von Vater und Mutter. Hier ist ein Verlassen im guten Sinn gemeint. In Dankbarkeit für all das Empfangene im Elternhaus, natürlich, und in Ehrerbietung. Unsere Eltern bleiben unsere Eltern, solange sie leben. Wollen wir sie ehren? Und doch muss ein Schnitt geschehen, denn eine Ehe ist etwas Neues, eine neue Keimzelle der Gesellschaft, wenn wir mal so sagen dürfen. Und da muss ein wirkliches Verlassen stattfinden. Ich erzähle ein Beispiel, dann wird deutlich, was ich meine. Ich kenne ein Ehepaar, die hatten geheiratet und sogar eine separate Wohnung bezogen, aber weil die Mutter des jungen Ehemannes auch in derselben Stadt lebte, ging er mittags zum Mittagessen immer zu seiner Mama anstatt zu seiner jungen Frau. Die saß zu Hause, hatte gekocht und ihr Mann kam nicht. Er ging zur Mama. Ja, wahrscheinlich hat die Mama besser gekocht. Den Borsch und die Pilimenje und Plov und Ciborecki und Mante und was es da alles gab, ja. Vielleicht hat die Frau ihm Dosenfutter hingesetzt in den ersten Ehewochen oder noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber sie hat sich das eine Weile angeschaut und dann hat sie sich den Gemahl vorgeknöpft und hat gesagt, mein lieber Gatte, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mama? Und jetzt überleg's dir gut. Und er hat sich's überlegt und ging von da an zu seiner jungen Frau. Und ich ging zu seiner betagten Mama und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt. Ihr lieben älteren Muttis, zum Glück sind nicht so viele hier. Ich wollte gerade sagen, schaut mich nicht so streng an, weil ich habe ja nicht gesagt, dass der Sohn nicht ab und zu einmal bei der Mama essen darf. Das darf er, aber doch nicht, wenn seine Frau auf ihn wartet zu Hause. Es geht gar nicht ums Essen. Es geht darum, die beiden haben geheiratet, sie müssen irgendetwas besprechen, was ihre Ehe angeht und dann geht er zu seiner Mama und sie geht zu ihrer Mama und wenn sie ganz schlau sind, kommen sie zurück und sagen, meine Mama hat gemeint, wir sollen das so machen. Na dann wird der andere begeistert sein. Das geht nicht. Die beiden müssen die Dinge zuerst miteinander besprechen und wenn sie nicht weiterkommen alleine, dann kann man den Vorschlag machen, meinst du, wir sollen mal unsere Eltern fragen? Ja, gute Idee, machen wir. Das ehrt die Eltern sogar. Man darf die Eltern fragen. Aber erst muss man miteinander reden. Sonst kommen große Probleme. Ich habe eben gesagt, dieses junge Ehepaar, die hatten eine separate Wohnung. Also die wohnten nicht mehr bei den Eltern oder bei den Schwiegereltern. Jetzt ist das ja nicht immer so. Manchmal wohnt man im selben Haus mit Eltern und Schwiegereltern. Da passiert gar nichts, gell? Wenn ein Baby mal so ein paar Laute von sich gibt. Das haben wir auch alle gemacht, als wir so klein waren. Und die Eltern haben das voll im Griff, da bin ich absolut sicher. Ja? Da passiert also überhaupt nichts. Das gehört dazu zu solchen Versammlungen. Ich freue mich, dass auch die Kinder hier bei uns sind. Ich sagte, manchmal wohnen sie bei den Eltern oder Schwiegereltern im Haus. Das ist gut. Aber da müssen genaue Absprachen getroffen werden. Da kann nicht einfach die Mama oder Schwiegermama in die Wohnung hineinlaufen, ohne anzuklopfen oder ohne zu klingeln, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Das geht nicht. Sonst gibt es Riesenprobleme. Aber wenn da gute Absprachen sind, dann ist das ein großer Segen, wenn mehrere Generationen in einem Haus zusammenleben. War früher immer so. Und ihr lieben Eltern, die ihr schon erwachsene Kinder habt, die geheiratet haben, ich bitte euch, haltet euch zurück, in diese jungen Ehen hinein zu regieren. Da können Eltern ganz große Schuld auf sich laden und sich mitschuldig machen am Zerbrechen einer solchen Ehe. Lasst sie los. Lasst sie ihre eigenen Fehler machen. Das habt ihr auch gemacht, als ihr jung verheiratet wart. Lasst sie. Bitte, heilige Zurückhaltung. Wenn unsere Kinder uns fragen werden, dann kommen wir mit Blaulicht gefahren und helfen ihnen. Aber wenn sie nicht fragen, dann halten wir uns ganz, ganz vorsichtig zurück. Das bedeutet verlassen, für beide Seiten. Ganz wichtig. Zweiter Baustein, anhängen. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ihr wisst, das Alte Testament, aus dem Paulus hier zitiert, ist ursprünglich in hebräischer Sprache geschrieben. Ich bin kein großer Hebräer, Lothar kann das sicher besser. Aber da steht ein Wort im Hebräischen, das bedeutet, die beiden werden zusammengelötet werden. Wir würden heute sagen, zusammengeschweißt werden. Ganz fest miteinander verbunden werden. Das ist eine Eheschließung. Es ist ein Bund, der vor Gott geschlossen wird. Und wörtlich zusammengelötet werden, warum ist das so wichtig? Weil Löten die denkbar festeste Verbindung war, die man im Altertum kannte. Man konnte sich nichts fester Verbundenes vorstellen, als wenn es zusammengelötet war. Hier sind viele Männer, die wissen das. Metalle werden erhitzt und mittels eines Zusatzstoffes miteinander verschmolzen sozusagen. Und das reißt nicht mehr. Das ist denkbar fest miteinander verbunden. Das sind Gottes Gedanken über eine Ehe. Mit anderen Worten, jetzt können wir Ehe definieren. Ehe ist eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Zwischen Mann und Frau. Das wird man nicht mehr lange öffentlich so sagen dürfen. Aber ich hoffe, wir sagen es dann immer noch. Auch wenn uns Repressalien drohen, also Ungemach, ja, von Seiten der Medien oder von Seiten der Politik. Das wird die Bibel immer sagen und sagt sie und ewig gültig, Ehe ist zwischen Mann und Frau. Und nun komme ich an einen Punkt und ich hoffe, ihr merkt, ich möchte das sehr behutsam und sehr liebevoll sagen. Ihr Lieben, ich weiß, dass Ehen auch zerbrechen können. Das weiß ich. Das musste ich leider selbst schon schmerzlich mit ansehen. Meine Frau und ich, wir ringen seit vielen, vielen Jahren um Ehen, die in gewisse Krisen gekommen sind. Und manchmal konnten wir es nicht verhindern. Dann sind Ehen zerbrochen. Da wollen wir auf niemanden einen Stein werfen, der das erlitten hat. Ich ahne ja, wie viel Jammer und Herzeleid das mitbringt für die Betroffenen und womöglich für die Kinder, die da involviert sind, ja, die da mit beteiligt sind. Und so bitte hört mir in Ruhe zu. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, da war unser erstes Ehejahr das schwierigste von allen, die wir bis jetzt hatten. Und ich hoffe, wir werden nie mehr so ein Ehejahr erleben. Warum? Meine Frau kommt aus Österreich, aus Kärnten. Ich komme aus Hessen, aus der Nähe von Kassel. Und da liegen 1000 Kilometer dazwischen und auch ein bisschen verschiedene Kulturen. Und wir hatten uns bis zu unserer Hochzeit ungefähr ein Dutzend Mal gesehen. Man denkt zwar, man kennt sich schon so gut, aber so gut kennt man sich nicht wirklich, ja? Wenn man dann zusammenleben muss, auf engem Raum, Tag und Nacht, rund um die Uhr, dann lernt man sich wirklich kennen. Und da war unser erstes Ehejahr noch gar nicht so glücklich, ja? Und als meine Frau das mal geäußert hat, habe ich gesagt, lass uns mal einen langen Spaziergang machen. Wir lebten damals in Karlsruhe, nicht weit weg von hier. Die ersten 5 Ehejahre haben wir dort verbracht. Und dann sind wir im Karlsruher Schlossgarten gelaufen an einem Montagnachmittag. Und an dem Nachmittag habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, wir haben Anfangsschwierigkeiten. Unsere Rädchen laufen noch nicht gut zusammen. Weißt du was? Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns Gott um Hilfe anrufen. Und lass uns nicht so stolz sein, auch Menschen um Hilfe zu bitten. Aber wir wollen zusammen alt werden. Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Für uns beide. Wir löschen das Wort Scheidung von unserer Festplatte. Wir denken nicht daran. Wir reden nicht leichtfertig davon. Wir drohen nicht damit. Es kommt für uns nicht in Frage. Habe ich damals gesagt an jenem Nachmittag und noch etwas. Für uns gibt es nur die Flucht nach vorne. Nicht zurück. Wir laufen nicht auseinander. Sondern wir wollen an unserer Ehe arbeiten. Dieser Spaziergang, dieser Nachmittag hat unsere junge Ehe aufs richtige Gleis gesetzt. Und wenn wir heute Hochzeitstag haben, nicht jetzt im Februar, wer heiratet da, ja, aber wenn wir im Sommer wieder Hochzeitstag haben, Wahrscheinlich ist jemand hier, der im Februar geheiratet hat. Wunderbar, ja? Gott segne euch, ihr Februarsheirater. Wenn wir im Sommer wieder Hochzeitstag haben, dann schauen wir auf ein Ehejahr zurück. Schöner und harmonischer und inniger als alle zuvor. Und ich kann euch heute hier bezeugen, dass ich meine Frau viel mehr liebe heute als am Tag unserer Hochzeit, weil wir gewachsen sind in unserer Ehebeziehung, weil sie schöner geworden ist und ich hoffe auch mehr zur Ehre Gottes. Dritter Baustein. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch sein ist der dritte Baustein. Das deuten viele nur auf das körperliche Zusammensein von Mann und Frau, auf das leibliche Vereinigen. Das meint aber viel mehr. Ein Fleisch sein heißt zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib. Man bleibt sein ganzes Eheleben lang zwei verschiedene Persönlichkeiten. Unglaublich verschieden sind Mann und Frau im Wesen und in ihren Bedürfnissen, aber man wächst doch auf eine geheimnisvolle Weise zusammen. Man wird ein Fleisch. Und ich habe einmal gehört, wie jemand sagte, wenn ein Ehepaar viele, viele glückliche Jahre miteinander verbracht hat und hat sich dabei auch oft verliebt in die Augen geschaut, dass sie manchmal sogar einander ähnlich werden, bis in die Gesichtszüge hinein, bis in die Physiognomie. Da bin ich aber sehr skeptisch. Vor allem, seitdem ich gehört habe, dass das manche Hundebesitzer von sich und ihrem Hund auch behaupten, ja? Und so einigen würde ich das auch sofort abnehmen, wenn ihr die zwei da seht, ja? Also die haben sich auch lange angeschaut scheinbar. Na gut, lassen wir das also lieber dahingestellt sein. Vierter Baustein. Lieben. Ihr seht, ich nehme die Verben, die Paulus hier verwendet, vom Geist Gottes inspiriert. Die sagen doch am meisten aus, die Tätigkeitsworte, lieben. Und als der Brief zum ersten Mal verlesen wurde in der Gemeinde in Ephesus, da sind die Männer an dieser Stelle zusammengezuckt. Ihr Männer, schreibt Paulus auf einmal, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich rede menschlich. Ich möchte Paulus fragen, Paulus, warum hast du denn nicht geschrieben, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben? Das wäre doch schon genug gewesen. Das wäre doch schon eine Herausforderung gewesen für manche unter uns. Für mich auf jeden Fall. Ich habe für mich beobachtet, dass Frauen sich leichter tun zu lieben. Das trifft vielleicht jetzt nicht auf jede Einzelne zu, die es auf dem Erdboden gibt, aber insgesamt schon. Sie tun sich leichter zu lieben, nämlich sie lieben ihre Männer, sie lieben ihre Kinder, sie sind überdurchschnittlich oft in sozialen Berufen tätig und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken. Aber da habe ich jetzt keine verlässliche Statistik, lassen wir das auch mal offen. Sie sind beziehungsorientierter, als wir oft schrecklich sach- und projektorientierten Männer. Ich bin so einer, ja? Ich kann schrecklich sach- und projektorientiert sein. Und ich glaube, manche Männer verstehen mich hier ganz gut. Und deswegen schreibt Paulus hier dreimal an uns Männer, hier sogar mit Imperativ, ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich stelle nur eine Frage. Ich will niemand auf die Schuhe treten und dass ihr mich nicht hinterher an den Ohren ziehen müsst. Ich stelle eine Frage. Könnte es sein, liebe Männer, dass hier eine Schwachstelle bei uns ist? Warum muss Paulus das hier dreimal erwähnen, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen? Und dann vergleicht er das nicht mit der irdischen Ebene, mit der menschlichen, sondern wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich glaube, wir alle wissen, wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt hat. Schaut, wenn jemand Zeit für einen anderen opfert, das ist etwas. Wenn er Kraft opfert, wenn er vielleicht sogar Geld opfert oder ein Stück seiner Gesundheit opfern würde, aber wenn er sein Leben gibt für den anderen, mehr können wir nicht geben. Mehr konnte auch er nicht geben. So sehr hat er die Gemeinde geliebt. Er hat sie opferstark geliebt, bis zur Hingabe seines Lebens am Kreuz. So sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Es haben schon viele Männer vor der Hochzeit zu ihren Frauen gesagt, ja, weißt du, also zu ihren damaligen Verlobten, ja, oder so, weißt du, wenn wir mal verheiratet sind, ich werde dir die Sterne vom Himmel holen. Ja, da waren sie 2 Jahre verheiratet, da haben sie nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller geholt. Glaubt ihr, dass das Liebe ist? Das ist warme Luft in die Gegend geblasen. Oder manche haben gesagt, ich werde dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Nach der Hochzeit hat die Frau festgestellt, dass sie einen Analphabeten geheiratet hat, der gar nicht lesen kann. Lassen wir lieber diese Sprüche, lassen wir das lieber. Die Bibel fordert uns auf, nicht mit Worten zu lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Letzte Woche war unsere Spülmaschine kaputt. Hat einfach irgendwie gesponnen, ging nicht, war nichts zu machen. Wir dachten schon, wir müssen den Kundendienst rufen und die Maschine war voll bis oben hin. Und meine Frau musste weg in die Gemeinde zu einem Frauentreffen. Tja, da wusste ich, was ich zu tun habe. Ausräumen, alles mit der Hand spülen. Alles wieder einräumen, nochmal die anderen Sachen spülen, die sich schon angesammelt hatten. Als sie zurückkamen, war alles gespült. Ich sage das nicht, um hier zu zeigen, schaut mal, ja, aber versteht ihr, da wusste ich, du kannst nicht Ehevorträge halten und dann, die Spülmaschine ist kaputt, ja, dann bin ich dran als Ehemann und du auch, wenn das mal bei dir passiert. Wisst ihr, wir werden selten Gelegenheit haben, physisch unser Leben für unsere Frauen zu geben. Werden wir selten die Gelegenheit haben. Aber ich glaube, wir Ehemänner, wir können jeden Tag ein bisschen sterben für unsere Frauen. Ein bisschen unserem Egoismus, unserem bedient werden wollen, unseren Pascha-Allüren, können wir jeden Tag ein bisschen sterben. Du auch. Wenn du ein geistlicher Mensch bist, wenn du weißt, dass das unsere Berufung ist, als Christen, dann wirst du damit einverstanden sein, auch wenn es manchmal Überwindung kostet. Wo ist eigentlich das Problem? Das Problem liegt hier. Wir verwechseln fast automatisch Lieben mit Verliebtsein. Fast automatisch. Wir alle. Wo ist der Unterschied? Schaut, die beiden sind verliebt, das sieht man, ja? Die haben so ein schönes Gefühl. Der Himmel ist rosarot und hängt voll Geigen und man hat Schmetterlinge im Bauch oder wie das bezeichnet wird. Man ist verliebt, man denkt an den anderen, man hört seine Stimme, man sieht ihn, man wünscht sich mit ihm zusammen zu sein oder ist mit ihm zusammen und ist verliebt. Schön, wunderbar, Gott hat uns so geschaffen, wir können uns verlieben in einen Menschen. Aber Fachleute sagen uns, der Zustand des Verliebtseins hält maximal 2 Jahre, in den meisten Fällen aber kürzer. 2 Monate, 2 Wochen, ja sogar 2 Tage kann das halten. Und dann tritt ein Mensch hervor mit Ecken und Kanten, ein Egoist, der haben will, ein Sünder, der an mir schuldig werden kann, der Bedürfnisse gestillt haben will und so weiter. Und dann ist das Verliebtsein über alle Berge. Und dann laufen viele auseinander. Weil sie das nicht verstehen, dass Verliebtsein ein schönes Gefühl ist, Liebe aber etwas ganz anderes. Ein Freund von mir, der schon im Himmel ist, Ernst G. Meyer war sein Name, er hat einmal in einem Studienheft über die Ehe 10 Kennzeichen echter Liebe genannt und die haben es in sich. Echte Liebe ist aufopfernd. Gott hat uns nicht platonisch geliebt, so als ideenhaft, ja, sondern er hat seinen Sohn für uns gegeben, sein Liebstes. Echte Liebe ist aufopfernd. Echte Liebe erzeugt immer Respekt und Achtung vor der anderen Person. Wenn man jemand liebt, den wird man nicht mit Worten oder mit Gesten oder mit Verhaltensweisen erniedrigen, zur Minna machen, zur Schnecke machen, wie wir sagen, verbal missbrauchen. Das wird man nie tun, wenn man einen Menschen liebt. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das gehört dazu, das ist schön. Aber es kann eine Zeit kommen in einer Ehe, wo wegen Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit, Pflegebedürftigkeit gar nicht mehr viel ist oder gar nichts mehr ist mit körperlicher Anziehung. Und die Liebe zwischen den beiden kann schöner und reiner sein als je zuvor. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. Ihr habt vorhin meinen Sohn gesehen. Auch er will dieses Jahr heiraten. Er hatte einmal eine Freundschaft mit einem Mädchen, da hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Und er hat sich danach vorgenommen, wenn er noch einmal mit einem Mädchen eine Beziehung eingeht, soll das seine Frau werden. Und zweitens wird er sie nicht berühren, außer die Hand geben, bis zu dem Tag seiner Hochzeit. Und bis jetzt hat er das mit Gottes Hilfe getan. Die halten nicht Händchen, nicht Küsschen hier und Küsschen da. Die wollen ganz rein und keusch in die Ehe gehen. Hoffentlich gibt ihnen der Herr Gnade, das weiter bis zum 20. August durchzuhalten. Ja, sind noch einige Monate. Aber wir freuen uns sehr darüber und unterstützen ihn darin. Echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen. Eine Ich-Du-Beziehung. Und die wird aufgebaut durch Kommunikation, nicht durch Händchen halten, sondern da muss man viel miteinander reden. Da muss man die gemeinsamen Zukunftsvorstellungen harmonisieren, über alles sprechen. So wird eine Beziehung aufgebaut. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Man will nicht nur Lust genießen, man ist auch bereit, Last zu tragen. Echte Liebe kann warten. Jakob diente bekanntlich 7 Jahre um die Rahel. Echte Liebe kann warten. Und da muss ich immer wieder den jungen Mädchen sagen, auch den Mädchen hier heute Abend. Ich sage dir eins, wenn der Kerl vor der Hochzeit nicht warten kann, ich sage dir, das sind genau die Männer, die auch später in der Ehe nicht warten können. Und da muss man auch aufeinander warten. Jeden Monat einmal, in Zeiten von Schwangerschaften, nach Geburten, bei beruflicher Abwesenheit, bei Krankheitszeiten und. Es ist gut, wenn man das schon vor der Hochzeit lernt, aufeinander zu warten. Ich sage nicht, dass das immer leicht ist, weil es zieht die beiden zueinander, klar. Aber es ist gut, wenn wir das lernen. Das lässt uns reifen. Da werden wir nicht krank dabei, im Gegenteil. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Vorhin haben wir gesagt, eine lebenslange treue Bindung. Das gefällt mir, dieser Ausdruck. Und echte Liebe ist auch eine geistliche Gemeinschaft. Da steht der Herr Jesus in der Mitte. Da kann man zusammen beten. Da haben die beiden etwas über sich. Die haben nicht nur sich, die beten etwas gemeinsam an, nämlich den lebendigen Gott, Jesus Christus. Sie beten ihn an und er ist in der Mitte. Er ist der Dritte bei dieser dreifachen Schnur, die gedreht wird nach dem Buch Prediger. Und das Schönste, was man über eine Ehe sagen könnte, wäre, wenn sie ein Abbild der Liebe Christi wäre. Wenn man sagen könnte, schau mal, wie dieser Ehemann mit seiner Frau umgeht. Er erinnert mich an Christus. Diese Ehefrau, wie sie ihren Ehemann respektiert und achtet, sie erinnert mich an die Gemeinde. Wäre das nicht fantastisch, wenn unsere Ehen dahin wachsen könnten? Das wünsche ich mir. Als ich so vor einigen Jahren einmal meine Ehe vor meinem inneren Auge Revue passieren habe lassen, hatte ich auch genug Grund, mich zu beugen und zu schämen über alles zu kurz kommen und Mangel und Defizite. Da habe ich mir Gebetsanliegen aufgeschrieben für die Ehe, die ich seitdem ungezählte Male vor Gott gebracht habe. Und ich hoffe, meine Frau hat etwas davon gemerkt, dass ich so bete. Ich hoffe, sie hat etwas gemerkt. Schenke uns bitte liebevolles Reden und Umgehen miteinander. Da beginnt es. In manchen Ehen ist ein Ton wie auf dem Kasernenhof. Und da kenne ich mich aus, das könnt ihr mir glauben. Da war ich lange genug bei dem Haufen. Lass mich Wertschätzung, Anerkennung, Lob und Ermutigung ausdrücken. Nicht nach dem schwäbischen Motto, das darf man ja hier in Baden sagen. Die Schwaben haben so ein Motto, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja, Nein, das ist nicht genug gelobt. Verzeihung, alle Schwaben. Ich habe nichts gegen irgendwelche Landsmannschaften, ja. Ich liebe Schwaben und Badener und Hessen und Bayern und alle miteinander. Kein Problem. Lass mich Wertschätzung ausdrücken. Das muss ausgedrückt werden. Bewahre mich bitte vor unnötiger Kritik. Wisst ihr, was ich glaube? 95% aller Kritik, die wir aneinander üben als Eheleute, ist überflüssig wie ein Kropf. Da müssten wir nur einmal runterschlucken und dann wäre es gut. Ich habe mir vorgenommen, schon vor längerer Zeit, meine Frau, wenn es irgendwie geht, überhaupt nicht mehr zu kritisieren. Ihr lieben Ehemänner, schaut mich mal alle bitte an. Habt ihr das gehört? Überhaupt nicht mehr zu kritisieren. Wisst ihr, wie das die Qualität eurer Ehe steigen lassen wird? Nicht mehr kritisieren. Und wenn, wie es hier steht, dann in Liebe, den Arm um sie legen, und das ganz lieb sagen und nicht hinknallen. Das kann sowieso keiner annehmen, wenn es hingeknallt wird. So geistlich ist kein Mensch auf dieser Erde, dass er es dann annehmen kann. Lass mich in Zeiten der Krankheit und Schwachheit besonders beistehen und ermutigen. Die Frau ist das schwächere Gefäß. Sie braucht diesen Beistand. Lass mich geistregiert leben in Ehe und Familie. Geistregiert. Nicht Versammlungsengel und Hausteufel, sondern zu Hause lassen sich manche Männer gerne gehen, ja, und brüllen rum und jeder, der in ihre Nähe kommt, muss aufpassen, dass er nicht eine fängt. Ihr lieben Ehemänner, schlagen geht überhaupt nicht, aber überhaupt nicht. Wenn du das gemacht hast, dann hoffe ich, dass du heute Abend noch vor deiner Frau auf die Knie gehst und sie um Vergebung bittest. Das geht überhaupt nicht, da gibt es nichts, was das rechtfertigt. Ich war letztes Jahr in einer Gemeinde, da erzählt mir mein Gastgeber, dass ihm sein eigener Großvater am Hochzeitstag gesagt hat, er hat geheiratet. Da kommt sein Großvater zu ihm und sagt, 2 Wochen musst du warten, dann darfst du sie schlagen. Wisst ihr, wenn ich diesen Großvater, wenn der mir einmal in die Quere kommt, dem habe ich etwas zu sagen, das kann ich euch aber verraten. Lass mich geistregiert leben in Ehe und Familie. Herr, hilf mir, meine Frau so zu lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast. Das sollte unser Gebet sein, liebe Ehemänner. Brauchst du das nicht, musst du nicht beten für deine Ehe. Oh, du stolzer Mensch, musst du nicht beten für deine Ehe. Weißt du, was du damit sagst? Ich kann doch alleine ein super Ehemann sein, brauche ich doch den Herrn nicht für. Ihr Lieben, wir brauchen doch Christus, um eine solche Ehe führen zu können. Ich werde euch in diesen Tagen hier keine Verhaltenstherapie weitergeben, noch ein bisschen hier die Ärmel hochkrempeln und da noch ein bisschen mehr anstrengen. Ich möchte euch Christus verkündigen. Wir brauchen ihn, um eine solche Ehe leben zu können. Die Ehefrauen auch, die hier sind. Ich sprach letztes Jahr in einer italienischen Gemeinde. Und als ich an diesem Punkt war, dass ich sagte, ich fordere alle Männer auf, ihre Frau nicht mehr zu kritisieren, da meldete sich ein Mann und sagte, ja, gilt das auch für die Frauen? Sollen auch die Frauen die Männer nicht mehr kritisieren? Ja, sage ich selbstverständlich. Dann sagt er, ja, dann haben die ja gar keinen Gesprächsstoff mehr. Also, ihr lieben Schwestern, ich bitte euch, ja, das gilt für euch ganz genauso. Ganz genauso. Analog dazu könnt ihr so beten, ja? Betet ihr, dass Gott euch zu guten Ehefrauen macht, nach seinem Herzen. Jetzt sagen einige von euch, naja, das glauben wir dir ja, dass du deine Frau liebst, aber du müsstest mal mit meiner verheiratet sein. Wo kommt denn die Kraft zu lieben her? Ich verkündige euch heute Abend keine Moral, kein Gesetz und schon gar keine Religion. Ich verkündige euch Evangelium. Schaut mal, wir müssen die Liebe nicht produzieren wie die roten Blutkörperchen in unserem Knochenmark. Das macht unser Körper jetzt, wenn er gesund ist. Macht er das ganz alleine, ja, während wir zuhören. Aber das Kapitel beginnt mit den Worten, so seid nun Nachahmer Gottes als die geliebten Kinder, als solche, die mit ewiger Liebe geliebt sind. Sollten wir den liebsten Menschen, den wir auf dieser Erde haben, nicht lieben können? Und unmittelbar vor dem Abschnitt über die Ehe stehen diese Worte. Werdet voll Geistes. Lasst euch ganz und immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen. Die Bibel lehrt einmaligen Empfang des Heiligen Geistes im Augenblick der Wiedergeburt, aber ständig neue Erfüllung. Heute Abend kann eine Stunde sein, wo du neu erfüllt wirst mit dem Geist Gottes, weil wir hier unter dem Wort sind und dem Wirken seines Geistes. Werdet voll Geistes. Und dann noch etwas, ihr Lieben. Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Willentliche Liebe. Verliebt sein nicht. Das ist ein Gefühl. Das kommt über einen und geht wieder. Wie ein Regenschauer im April oder Mai. Aber Liebe ist willentliche Liebe. Das bedeutet, man kann sich immer wieder neu entscheiden. Ich möchte diesen Ehepartner, auch wenn er mich enttäuscht hat, auch wenn er mir auf die Füße getreten hat, ja, selbst wenn er mir untreu gewesen sein sollte, möchte ich ihn wieder neu lieben. Und darum können wir Hoffnung haben für unsere Ehen. Darum können wir aneinander festhalten und immer wieder neu uns entscheiden. Diesen Menschen, den will ich lieben. Ihr Lieben, wir sollen ja sogar unsere Feinde lieben. Wie soll das denn gehen? Glaubt ihr, da wird ein Gefühl über uns kommen? Ja, da kommen Gefühle. Wut und Zorn und Hass womöglich. Aber wir sollen sie lieben. Und wie viel mehr gilt das für den eigenen Ehepartner und die Geschwister in der Gemeinde und dergleichen mehr? Liebe ist immer willentliche Liebe. Nun, das ist so eine Sache. Manchmal sagen die Männer das sehr selten zu ihrer Frau: Ich liebe dich, Schatz, oder wie du deinen Ehepartner nennst. Manchmal sagen es aber auch die Frauen selten zu ihren Männern. Und da war eine Referentin, die sprach vor lauter Frauen über dieses Thema, wie wichtig es ist, den Ehemann zu lieben. Und dann stellte sie die Frage: Wie viele von euch lieben ihren Ehemann? Natürlich gingen alle Hände hoch, ja, ist doch klar. Dann fragte sie weiter: Wann hast du denn deinem Ehemann zum letzten Mal gesagt, dass du ihn liebst? Einige konnten sagen, heute schon. Die anderen gestern, aber einige wussten es gar nicht mehr, wann sie ihm das zum letzten Mal gesagt hatten. Dann bat die Frau, die Referentin, dass die Frauen ihre Handys nehmen sollten und sollten jeder ihrem Ehemann folgenden Text zusenden: Ich liebe dich, Schatz. Die haben das gemacht, die SMS rausgesendet. Und dann wurden sie gebeten, die Handys auszutauschen. Also die eine nahm das von der anderen und so und sollten die eingehenden Texte laut vorlesen. Die erste Antwort: Wer schreibt hier? Hey, Mutter meiner Kinder, bist du krank? Red nicht um den heißen Brei herum, wie viel brauchst du? Haben wir nicht abgemacht, dass wir tagsüber nichts trinken? Hat ein Ehemann geschrieben. Wie, hast du schon wieder das Auto geschrottet? Ein anderer: Deine Mutter kommt zum Übernachten, stimmt's? Und jetzt das Schönste: Wenn du nicht gleich sagst, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, werden einige sterben. Also ihr seht, sowas kann passieren, ja, wenn sich das Eheleute zu selten sagen, wenn die das machen wie jener Bruder, der sagte, ja, dass ich meine Frau liebe, das habe ich ihr am Hochzeitstag gesagt. Inzwischen sind wir 35 Jahre verheiratet. Wenn sich's ändert, sage ich es ihr auch wieder. Also so sparsam brauchst du nicht sein mit solchen Bekundungen. Aber seien wir ehrlich, wir Verheirateten, es kann auch einmal Phasen geben in einer Ehe, wo solche Worte selten über die Lippen kommen, manchmal auch eine Weile gar nicht mehr. Dann müssen wir daran arbeiten, das aus dem Weg zu räumen, dass wir das wieder aufrichtig dem anderen sagen können. Fünften und sechsten Baustein nehme ich zusammen, weil die verwandt sind miteinander und danach werden wir bald schließen. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Fünfter Baustein: Nähren. Sechster: Pflegen. Das gehört ja zusammen. Nähren und pflegen. wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Nähren bedeutet, dass wir Ehemänner unsere Frauen ernähren. Solange wir einen Arbeitsplatz haben und gesund sind, ist es unsere Aufgabe, die Familie zu ernähren. Eine Frau kann mithelfen, selbstverständlich. Vor allem, wenn der Verdienst des Ehemannes wirklich nicht ausreichen würde, dann ist das klar. Nähren bedeutet aber auch nähren im Sinne von liebevoller Kommunikation. Ausreichend und tief genug mit den Ehefrauen sprechen. Das heißt, tiefe Kommunikation. Ihr lieben Ehemänner, wenn ihr wisst, dass Scheidungsgrund Nummer eins bei Frauen, die sich scheiden lassen, was sie nicht tun sollten, aber was sie ja tun, wenn sich Frauen scheiden lassen, Scheidungsgrund Nummer eins, mangelnde Kommunikation. Nicht so sehr die Menge der Worte, sondern die Qualität. Und morgen Nachmittag wollen wir hier wieder zusammenkommen und genau an der Stelle fortsetzen. Und ich hoffe, ihr nehmt euch die Zeit und lasst nicht jetzt irgendwelche anderen unwichtigen Dinge euch die Zeit rauben. Es geht um eure Ehen. Ich bin zufrieden mit meiner Ehe, ja, ich bin dankbar. Ich möchte auch noch wachsen, aber es geht um eure Ehen und die jungen Leute, dass ihr gut vorbereitet in die Ehen hineingeht. Manchmal versäumen Leute leichtfertig solche Stunden, weil sie sagen, ach, wenn über die Offenbarung gepredigt würde oder den Römerbrief, dann würde ich kommen, aber Ehevorträge. Ja, und 3 Jahre später müssen dann die Ältesten hüpfen und springen, ja, weil die Ehe am seidenen Faden hängt. Dann müssen sie kommen, die Ältesten. Aber zu den Ehevorträgen brauchte man nicht kommen. Das wäre fatal. Nähren heißt auch geistlich nähren. Im Sinne eines Hauspriesters, dass wir die Verantwortung übernehmen, dass die Bibel ihren Platz hat. Meine Bibel liegt in Reichweite von dem Platz, wo ich sitze, am Küchentisch. Da ist meine Bibel. Die gehört dahin, in das Familienleben, dass eine Andacht täglich gehalten wird am Tisch. Da muss man nicht immer die Gedanken neu selbst aufschreiben. Man kann auch eine vorhandene Andacht lesen, ja, aus einem guten Andachtsbuch. Das geht auch. Pflegen. Wie man ein Auto pflegt, das wissen wir Männer ganz genau. Und ein Motorrad und so weiter. Aber wie pflegt man seine Frau? Pflegen heißt investieren. Schaut, alle Dinge, die uns wert und teuer sind, die lassen wir nicht vergammeln. Wir pflegen sogar unser Auto. Wir pflegen unser Haus, unsere Wohnung, unser Fahrrad. Alles, was wir haben, pflegen wir und lassen es nicht vergammeln. Aber im Blick auf die Ehe haben wir manchmal einen komischen Denkfehler. Vor allem wir Männer, liebe Brüder, darf ich das sagen? Und der lautet ungefähr so. Jetzt haben wir geheiratet. Jetzt läuft uns unsere Frau nicht mehr weg. Jetzt können wir uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Beruf, Hobby, Ehrenämter, Gemeindearbeit und dergleichen. Und die Frau liegt zu Hause und weint in die Kissen. So wird es nämlich nicht funktionieren. Wenn man heiratet, muss einem bewusst sein, eine Ehe braucht Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung, 3 große Z. Und viele andere Dinge noch mehr. In die Ehe muss von beiden Seiten investiert werden. Meine Frau und ich, wir haben zu Hause, ich will so praktisch reden wie nur möglich, ja. Wir haben so eine Holzschachtel mit Deckel und da liegen Zettelchen drin. 10 Zettel hat meine Frau geschrieben. Auf jedem Zettel steht irgendeine kleine Freude, die sie mir machen möchte. Irgendeine kleine Freude. Und ich habe 10 Zettel geschrieben, ich habe nur ungefähr 3-mal so lange gebraucht wie meine Frau, aber macht ja nichts. Ich habe 10 Zettel geschrieben, da steht etwas drauf, damit möchte ich meine Frau eine Freude machen. Und immer an unserem Tag zieht einer von uns beiden einen Zettel und dann wird es in der Woche eingelöst. Da hatte ich doch einmal leichtfertig auf so einen Zettel geschrieben, wenn ich wieder unterwegs bin irgendwo zu Vorträgen, dann schreibe ich dir von dort einen Liebesbrief. Da saß ich oben in Lübeck an der Ostsee einen ganzen Vormittag lang und habe einen langen Brief geschrieben, keinen kurzen, einen langen. Und jetzt hört mal, liebe Männer, wie Frauen sind. Meine Frau, die hat den Brief gekriegt, die hat den nicht nur einmal gelesen und dann weggeworfen. Die hat den hinten in ihre Bibel reingelegt. Ich glaube, da liegt er heute noch, um den immer wieder rauszunehmen. Ich habe nicht begriffen, wie wichtig schöne Worte für eine Frau ist. Ja, es gibt auch so ganz bodenständige Frauen, die sagen dann zu ihrem Mann, jetzt lass mal das Gesäusel, nimm mal lieber den Staubsauger in die Hand oder so, ja. Gibt auch solche Frauen, ich weiß schon. Aber ich glaube, auch so eine hört mal gerne nette Worte von ihrem Ehemann. Ich glaube schon. Meine jedenfalls schon. In eine Ehe muss investiert werden. Jemand hat gesagt, die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn es in deiner Ehe im Augenblick so aussieht, dann habt ihr beide nicht genügend investiert, mit Sicherheit nicht. Eine Ehe ist kein Selbstläufer. Das geht nicht automatisch, sonst sieht es so aus am Ende. Und heute ist eine Gelegenheit, eine Zäsur zu machen. Heute ist Gelegenheit zu sagen, oh, es war gerade turbulent bei uns. Da ist ein Baby in die Familie gekommen. Wir sind umgezogen. Wir haben gebaut. Ich muss einen beruflichen Lehrgang machen. Oder das Leben ist turbulent. Das weiß ich. Aber so war es bei uns auch. Und trotzdem nicht versäumen in die Ehebeziehung mit dem wichtigsten Menschen, den du auf dieser Erde hast, zu investieren. Die jungen Leute denken, ah, das werde ich mal ganz anders machen. Na, hoffentlich wirst du es anders machen. Hoffentlich. Aber blas mal die Backen nicht so dick auf, ja? Leb erst mal ein paar Jahre in einer Ehe und dann reden wir nochmal miteinander. Okay? Sich unterordnen, 7. und letzter Baustein. Paulus schreibt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Du sagst, warum bringst du das erst als letztes? Im Text stand das doch gleich zu Beginn. Bei euch hätte ich das auch als ersten Punkt bringen können, da wäre wahrscheinlich auch niemand weggelaufen. Aber ich halte solche Vorträge auch manchmal vor anderem Publikum. Da ist es besser, ich warte ein bisschen mit dem Stichwort unterordnen, weil wenn manche Frauen das Wort unterordnen nur hören, höre ich, wie der Rollladen runterknallt, aber bis unten hin, ja. Das hat auch seine Vorgeschichte. Wahrscheinlich haben Männer falsch verstanden, als hätte Paulus geschrieben, ihr Männer macht euch eure Frauen untertan. Das hat er aber nicht geschrieben. Er hat geschrieben, wir sollen lieben, nähren, pflegen. Und ich möchte die Frau sehen, die von ihrem Ehemann wirklich geliebt, wirklich genährt, wirklich gepflegt wird, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Die möchte ich erst mal sehen. Das ist doch gar nicht die Natur der Frau. Die will sich doch anlehnen bei ihrem Mann. Die will doch aufschauen zu ihm. Die möchte doch, dass er ein richtiger Mann ist. Ein Haupt in Ehe und Familie. Haupt heißt nicht Pascha, der sich Fernbedienung, Filzpantoffeln und Flaschenbier bringen lässt, ja, und die Puppen tanzen lässt, sondern Haupt heißt dienender Leiter seiner Familie. Ihr macht mir nichts vor. In den meisten christlichen Ehen führt die Frau die Familie, und die Ehe, und die Männer sind bequem und lassen die Zügel der Frau, die Frau übernehmen. Was bleibt einer Frau anders übrig? Wenn der Mann das nicht tut, um das Familienleben aufrechtzuerhalten, muss sie dann übernehmen. Aber das ist nicht nach Gottes Willen. Meine Frau möchte das nicht. Sie möchte, dass ich ein Haupt bin in unserer Ehe und Familie. Ein Haupt. Nicht, dass ich über die Köpfe hinweg irgendwelche Dinge entscheide, das tue ich nicht. Aber sie möchte, dass ich ein Mann bin, der in diese Rolle hineinwächst und sie hilft mir dabei. Wenn du geistlicher bist als dein Mann, beweise es, indem du dich zurücknimmst und hilf deinem Mann, ein Haupt zu werden. Aber bitte predige ihm nicht. Bitte nicht predigen. In Ehen und Familien wird nicht gepredigt. Männer predigen nicht ihren Frauen, Frauen nicht ihren Männern und schon gar nicht Kinder ihren Eltern. Überhaupt nicht. Hier ist der Platz, wo gepredigt wird. Am Sonntagmorgen meinetwegen. Ja? In Ehe und Familie muss gelebt werden, nicht gepredigt. Gelebt. Und darum helft euren Frauen. Am Tag der Hochzeit ist niemand ein vollkommenes Haupt. Das war ich nicht und du auch nicht. Und du bist auch keine perfekte Ehefrau gewesen am Tag der Hochzeit. Wir müssen ja beide in unsere Rollen hineinwachsen. Ich muss hier noch ein Missverständnis klären. Paulus spricht hier nicht von einem partnerschaftlichen Ehemodell, wie man das in manchen Büchern lesen kann. Ja, ordnet euch einander unter, dann wird das so gedeutet. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann soll sich der Frau unterordnen. Nirgendwo steht in der Bibel geschrieben, dass sich der Ehemann der Ehefrau unterordnen soll. Wie soll das gehen? Er ist das Haupt. Die Frau soll sich ihm unterordnen. Und er meint das so mit dem einander unterordnen, das ist eine Überschrift, das kann man leicht erkennen, da muss man nicht Griechisch können. Ordnet euch einander unter, die Ehefrauen ihren Ehemännern, die Kinder ihren Eltern und die Sklaven ihren Herren, heute ähnlich Arbeitnehmer, Arbeitgebern, ähnlich, nicht genauso. Ja? Aber ihr seht, das ist eine Aufzählung, die er da macht und das war die Überschrift dafür. Die Frau soll sich ihrem Ehemann unterordnen. Liebe Schwestern, ich stelle genauso eine Frage an euch wie vorhin an die Ehemänner. Könnte es sein, dass hier eine Schwäche bei den Frauen ist? Denn Paulus zieht am Ende den Strich unter den Text und sagt, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ich habe schon Frauen kennengelernt, die haben so schlecht über ihre Ehemänner geredet, dass mir schlecht geworden ist dabei, ja. Überhaupt kein Respekt, überhaupt keine Achtung. Und wenn du so über deinen Ehemann redest und denkst und dich so verhältst, dann hast du Grund, Buße zu tun. Das ist nicht nach Gottes Willen, sondern die Ehefrau soll den Ehemann achten, auch wenn er noch Fehler macht, auch wenn er noch wachsen muss. Selbstverständlich, wir alle. Aber das ist das, was Gott von dir erwartet. Martin Luther, ich hoffe, den darf man bei euch auch mal zitieren, der hat auch Fehler gemacht, aber ohne ihn würde keiner von uns hier sitzen, das ist mal ganz sicher. Keiner von uns würde hier sitzen, ohne ihn. Der hat gesagt, im Blick auf die Ehe, sie sorge dafür, dass er gerne nach Hause kommt. Das ist die Aufgabe der Frau, ein Heim zu schaffen, dafür sorgen, dass der Ehemann gerne nach Hause kommt. Ich freue mich jetzt schon darauf, am Sonntag nach Hause zu kommen. Aufrichtig. Er sorge dafür, dass es ihr leid tut, wenn er geht. Das ist unsere Aufgabe, ihr lieben Ehemänner, wenn wir zu Hause sind. Der Frau das Leben schön machen, sie ehren in der Familie, ihr Liebe und Achtung geben und Respekt und Wertschätzung und all die Dinge. Das hat er doch wunderbar zusammengefasst, der gute alte Reformator, oder? Nun, ich muss schließen. Wir haben über die Ehe nachgedacht. Man kann nicht dann in einem Vortrag alles sagen, was man sagen möchte, aber wir sind am Text entlang gegangen. Wir haben 7 Bausteine einer glücklichen, einer schönen, einer harmonischen, einer gottwohlgefälligen Ehe kennengelernt. Aber wer aufrichtig zugehört hat, der hat an dem einen oder anderen Punkt gemerkt, oh, hier muss ich mich noch verändern lassen. Hier fehlt es noch. Hier ist Mangel, hier ist Defizit. Vielleicht sogar, hier habe ich Schuld auf mich geladen. Hier habe ich die Jacke falsch geknöpft. Wenn man so eine Strickjacke hat, ja, und man fängt falsch an zu knöpfen, du kannst mir glauben, du kriegst das nicht mehr hin. Du musst das wieder aufknöpfen, ja. Es geht nicht. Du musst wieder aufknöpfen. Und vielleicht merkst du, du hast irgendwo falsch geknöpft im Blick auf dieses Thema. Warum möchte ich mit diesem letzten Beispiel schließen? In einem Fischerdorf hatte eine Frau während der Abwesenheit ihres Mannes die Ehe gebrochen, natürlich mit einem anderen Mann. Der Mann war auf dem Meer zum Fischfang und die beiden waren ertappt worden. Den Mann hatten sie laufen lassen, wie das in Männergesellschaften oft ist, und die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und in diesem Dorf war eine ganz harte Strafe für Ehebrecherinnen. Sie wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Und das drohte ihr. Und sie flehte um ihr Leben und bat die Dorfrichter, wartet, bis mein Mann zurückkommt, er liebt mich, ich bin sicher, er wird mir vergeben. Die Dorfrichter blieben hart und sagten, morgen bei Sonnenaufgang wirst du hinabgestürzt. Dann kam in der Nacht der Ehemann früher als erwartet zurück vom Fang. Wahrscheinlich waren die Netze leer geblieben. Und er hörte, was geschehen war. Er rannte zu den Dorfrichtern, fiel auf die Knie vor ihnen und bat sie um das Leben seiner Frau. Er sagte, ich liebe sie, ich vergebe ihr, bitte gib mir meine Frau. Die Dorfrichter schüttelten den Kopf und sagten, es ist schon bekannt geworden, es muss ein Exempel statuiert werden, morgen bei Sonnenaufgang wird sie hinabgestürzt. Als die Sonne aufging, hatte sich das ganze Dorf versammelt am Abgrund. Die Frau stand da mit auf den Rücken gebundenen Händen. Das Urteil wurde verlesen und dann gab ihr einer der Männer einen Stoß und sie stürzte den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte sein Leben riskiert, um unterhalb des Felsens ein Netz aufzuspannen, um seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Ihr Lieben, letzte Folie, das spricht auch mit aller Deutlichkeit von dem, was unser Herr Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Wir sagen, er hat dort sein Leben und Blut vergossen. Wir könnten auch sagen, dort hat er das Netz seiner Gnade gespannt. Niemand von uns muss zerschellen am Felsen des Zornes und Gerichtes Gottes. Niemand. Unverheiratete nicht, Verheiratete nicht, Geschiedene, Getrennte, Verwitwete nicht. Niemand muss zerschellen am Felsen des Zornes Gottes. Sondern wir dürfen aufgefangen werden. Einmal grundsätzlich mit der ganzen Schuld unseres Lebens, aber dann auch mit konkreten Dingen, die uns der Geist Gottes aufgedeckt hat, die wir falsch gemacht haben. Und in diesen Tagen, es ist nur ein kurzes Wochenende, aber wir wollen die Zeit auskaufen, wie Lothar zu Beginn gelesen hat. Und ich werde jetzt in diesen Tagen nicht hier in Pforzheim wohnen, aber in Königsbach-Stein bei Geschwister Bergstreißer. Und ihr könnt mich dort anrufen. Wir können jetzt gleich nach dem Vortrag schon miteinander reden. Ich pressiere nicht. Ja, wir werden die Zeit finden. Oder morgen, wir können auch am Telefon reden. Wenn ihr mal mit jemand reden wollt, dem ihr nicht jeden Tag über den Weg lauft, der wieder wegfährt und das, was er hört, mit sich nimmt und verschließt in seinem Herzen. Ich erzähle solche Dinge nicht mal meiner eigenen Frau. Die hat genug, was sie hört, ja? Die muss ich damit nicht belasten. Wenn ihr mit mir reden wollt, bitte macht es, wenn es geht, heute oder morgen. Am Sonntag pressiert es dann ein bisschen, ja? Am Sonntag lasst ihr mich bitte wieder in Frieden nach Norden ziehen. Dann freue ich mich, wenn ich wieder zu meiner Familie nach Hause komme. Aber das Angebot steht. Ihr könnt anrufen und dann werden wir das irgendwie hinkriegen oder direkt zu mir kommen. Ich werde gleich zum Abschluss noch beten, aber Lothar hat schon darauf hingewiesen, hier im Nebenraum habe ich einen kleinen Büchertisch mitgebracht. Ich habe nur eine abgespeckte Version mitgebracht. Ich nehme sonst noch ein paar Bücher mehr mit, aber ich habe mich hauptsächlich konzentriert auf Ehe und Familie. Eigentlich fängt es schon an, mit diesem Buch, da habe ich jetzt keine Folie für, Ungeküsst und doch kein Frosch. Es ist in viele Sprachen übersetzt von Joshua Harris. Als unsere Kinder so 16, 17 waren, da mussten sie das Buch lesen. Das war Pflichtlektüre und wir haben es gleich mitgelesen als Eltern. Ihr jungen Leute, wenn ihr das noch nicht kennt, das Buch ist wirklich gut. Aber ihr werdet vielleicht nicht mit allem einverstanden sein, weil es euch was kosten wird, so zu leben. Ungeküsst und doch kein Frosch. Dann, wenn man sich gefunden hat, wenn man merkt, da führt Gott ein Paar zusammen und man möchte mit dem anderen eine Ehe eingehen, dann ist es wichtig, sich vorzubereiten auf die Ehe. Wer macht das? Die sind so verliebt, die jungen Leute oder auch ältere, manchmal noch verliebter, ja. Wenn so eine alte Scheune brennt, das ist immer noch heller das Feuer, ja. Gut, auf jeden Fall, die denken, wir, so verliebt wie wir, war überhaupt noch niemand auf der ganzen Erde, ja. Und 3 Jahre später müssen dann die Eheseelsorger anrücken, weil es nicht funktioniert miteinander. Bitte seid nicht töricht, bereitet euch auf die Ehen vor. Es gibt heute solche guten Bücher. Als ich dieses Buch gelesen hatte, in Englisch, da habe ich es übersetzen lassen und habe in Fest und Treu bei Wolfgang Bühne in der Zeitschrift geschrieben zu diesem Buch. Ich wünschte, Angela Merkel in Berlin würde ein Gesetz erlassen, Das muss schon der Deutsche Bundestag, weiß ich wohl, ja. Aber dass niemand mehr heiraten darf in Deutschland, der nicht vorher dieses Buch durchgearbeitet hat. Ich sage euch, die Scheidungsrate würde drastisch nach unten gehen. Vorbereitung auf die Ehe, damit sie ein Leben lang hält. Von so einem Buch sollte man zwei haben, beide, jeder eins. Und da muss man richtig mit arbeiten. Das wollen natürlich schon viele nicht, aber wir kennen viele, die das machen. Das seht ihr, deswegen hat es inzwischen schon die 9. Auflage, dieses Buch. Da seht ihr den Partner-Set-Kurs, 2 Stück zusammen für 25 Euro. Dann gibt es einen Erweckungsprediger, der heißt Paul Washer. Er ist ein Amerikaner und er hat einen Vortrag gehalten in Holland über die Ehe, der so eingeschlagen hat, den Gott so gebraucht hat, dass er inzwischen auch als Broschüre erhältlich ist. Wir mussten den im letzten Jahr 4-mal drucken, ja. So ist er gegangen und darum bitte lest dieses Heft. Wir haben das extra für Männer gemacht, sozusagen lesefaule Männer, die es nicht fertig bringen, so ein Buch zu lesen. Aber das werdet ihr doch fertig bringen, liebe Männer, ja? 20 Seiten, 28 Seiten, Mann oh Mann, groß geschrieben, noch ein paar Bilder drin, das werdet ihr doch hoffentlich fertig bringen. Mal so ein Heft zu lesen, ich bitte euch, wenn ihr ein bisschen verstanden habt von dem Vortrag heute Abend, ja, nur ein bisschen, aber es gibt auch Männer, die sind bereit, mal etwas mehr in ihre Ehe zu investieren, da werden da manche schon kribbelig, was, 14,99 €? Ihr lieben Ehemänner, wisst ihr, was eine Scheidung kostet? Ich bitte euch, ja, ich bitte euch, investiert mal etwas in die Ehe. Liebe und Respekt, die Nähe, nach der sie sich sehnt, die Anerkennung, die er sich wünscht. Dieses Buch war lange auf Platz 1 der Ehebuchliste in Amerika. Zu Recht, wir haben es schon längst gelesen, meine Frau und ich, längst gelesen. Und noch eins, dann soll es genügen, ich will euch eure Geduld nicht überfordern. Das Hohelied von Arnold Fruchtenbaum ist eine Wort für Wort, also Vers für Vers Auslegung des Hohen Liedes. Er hat es aus dem Hebräischen neu übersetzt und hat es für Ehepaare ausgelegt. Er glaubt, dass das Hohelied für Ehepaare gegeben ist in der Bibel. Und das ist auch verständlich, denn die Juden haben das begriffen, da dürfen es zum Beispiel unverheiratete Männer bis zum 30. Ehejahr gar nicht lesen, weil es eine zum Teil auch erotische Sprache hat für Ehepaare. Niemals pornografisch, niemals, aber erotisch für Ehepaare. Wenn ihr Fruchtenbaum nicht kennt, das ist der Linke hier auf dem Bild, ja. Ich habe in den letzten 25 Jahren von keinem Bibellehrer mehr gelernt als von ihm. Ich fresse ihm nicht aus der Hand. Es gibt ein paar Sachen, die sehe ich anders als er. Das ist doch nicht schlimm, ja. Aber ich habe so viel gelernt von ihm. Ich bin unendlich dankbar für seine Bücher. So, bis dahin. Ich danke euch für eure Geduld, auch bei der Buchvorstellung. Mir ist das sehr wichtig. Ich fahre hier wieder weg. Ich kann nur 4 Vorträge weitergeben. Aber wenn ihr so ein Buch lest, da habt ihr schon in einem Buch 10 Vorträge drin. Und der Segen kann weitergehen, wenn ich schon wieder über alle Berge bin. Wir stehen bitte auf zum Gebet.